Deutschlandfunk Kultur, Studio 9, Interview.
Wer studiert, hat während des Studiums nicht viel Geld zum Leben, verdient aber dafür später ein bisschen mehr. Diese einfache Logik funktioniert so einfach nicht, denn es gibt je nach Studium und Beruf auch durchaus Untersuchungen, die zeigen, das Studium rentiert sich teilweise erst sehr, sehr spät im Leben. Für den anderen Teil, also nicht viel Geld während des Studiums, da gibt es aktuelle Berechnungen und die zeigen, ja, fast jede und jeder dritte Studierende ist statistisch von Armut betroffen, hat also weniger als, das heißt das statistisch, 60% des mittleren Einkommens. Was für diese Armutsdefinition keine Rolle spielt, ist, ob die Betroffenen selber sich als arm beschreiben würden, aber auch darüber wollen wir sprechen. Wie nehmen denn Studierende das wahr, das, was der Paritätische Wohlfahrtsverband da berechnet hat? Lone Grother vom Freien Zusammenschluss von StudentInnenschaften. Guten Abend.
Guten Abend.
Sie studieren ja auch selber gerade im Master. Wie ist es denn bei Ihnen persönlich?
Ja, bei mir selber ist es tatsächlich so, dass ich alleine die Hälfte dessen, was ich monatlich zur Verfügung habe, für mein WG-Zimmer bezahle. Und so geht es vielen Studierenden.
Mhm. Das heißt, Sie hören von anderen durchaus auch, dass die sich als arm empfinden oder als armutsgefährdet oder ja, wie fühlt es sich, wenn man so will, bei den Studierenden, mit denen Sie darüber sprechen, an?
Also Studierende merken schon, dass eben die Bedingungen sehr prekär sind mit so wenig finanziellen Ressourcen. Denn ja, man braucht vielleicht nicht viel und es wird ja immer auch romantisiert, dieses Studierendenleben ohne viel Geld, aber dafür ja mit viel Ressourcen im Kopf. Aber ein bisschen Geld braucht es dann eben doch, um zu überlegen und also um zu überleben und um sich eben nicht um jeden Cent Gedanken machen zu müssen, wenn man zum Beispiel Lebensmittel einkauft.
Mhm. Stichwort Lebensmittel. Jetzt könnte man ein bisschen überspitzt vielleicht formulieren, zum Studieren gehört in irgendeiner Form auch dazu, so ein bisschen eben am Rande zu kämpfen. Sie sagen, es wird ein bisschen romantisiert. Es ist vielleicht gefährlich, wenn ich jetzt von meinem Studium vorm Krieg erzähle, aber es gehörte irgendwie dann auch dazu, eben das Billigste zu kaufen, was man kriegen konnte. Und es war irgendwie auch in Ordnung. Hat sich vielleicht am Lifestyle der Studierenden irgendwie auch was geändert? Sind die Ansprüche anders geworden?
Ich glaube nicht, dass die Ansprüche so stark gestiegen sind, sondern was gestiegen ist, sind die realen Lebenshaltungskosten. Denn wir sehen ja einfach, dass, also gerade jetzt sehen wir, dass wir eben eine Inflation haben in einer Höhe, die so noch nie da gewesen und damit eben auch Steigerungen der Lebensmittelkosten, die einfach echt extrem sind. Und da geht es dann nicht mehr nur um, ich kaufe das Günstigste, sondern dann geht es dann wirklich darum, kann ich dieses Gericht diese Woche kochen oder ist es vielleicht zu teuer? Muss ich doch wieder auf Nudeln mit Ketchup zurückgreifen?
Und dann ist die Frage, was mache ich dann? Dann ist vermutlich die erste Entscheidung, ich muss noch etwas nebenbei arbeiten. Da könnten jetzt ältere Menschen auch anfangen zu sagen, ja, haben wir früher auch immer gemacht. Studentenjobs heißt nicht umsonst Studentenjobs.
Genau, einige Studierende entscheiden sich ja auch aus freien Stücken zu sagen, hey, ich möchte neben dem Studium arbeiten, um bestimmte Erfahrungen zu sammeln. Aber wenn ich eben gezwungen bin, nebenbei zu arbeiten, dann ist es oft in Jobs, die nicht wirklich viel mit dem eigentlichen Studium zu tun haben und die für spätere Leben nicht wirklich etwas bringen. Und ein Studium ist eben am Ende des Tages immer noch ein Vollzeitjob. Als solches ist es jedenfalls angedacht. Nicht umsonst heißt es, wir studieren in Vollzeit. Mhm. Und Arbeiten nebenbei sollte daher optional sein und nicht zwingend notwendig, um sich zu finanzieren.
Sie studieren Journalistik und Kommunikation. Da könnte man auch sagen, jeder Job, den Sie machen, ist auf jeden Fall eine wichtige Horizonterweiterung.
Das kann man natürlich so sehen. Aber ich würde eben sagen, dass es schon auch Unterschiede gibt, ob ich mich jetzt für einen Job im Einzelhandel zum Beispiel entscheiden muss, schlicht um mein Leben zu finanzieren oder ob ich eben unbezahlte Praktika zum Beispiel annehmen kann, weil eben meine sonstige Finanzierung in Ordnung ist. Das, das schafft eben auch Chancenungleichheit im späteren beruflichen Leben.
Mhm. Jetzt ist das ja eine Berechnung des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. Sie haben schon beschrieben, Sie hören auch durchaus von anderen eben diese Sorgen, zum Beispiel um die Frage, wie finanziere ich mir so grundsätzliche Dinge wie das Essen. Jetzt ist es ja durchaus vielleicht so, dass viele auch, ohne jetzt in dieser Statistik so berechnet zu werden, faktisch doch irgendwo unterstützt werden, zum Beispiel von Eltern. Nicht alle, aber die wird es geben. Was meinen Sie, wie sehr treffen diese Berechnungen? Sind es wirklich 2/3 und in manchen, also Alleinlebenden, noch mehr als 2/3 der Studierenden, die so stark von Armut betroffen sind?
Diese Berechnungen sind ziemlich treffend. Also wir haben zum Beispiel auch bei der Corona-Nothilfe gesehen, dass eben da 40% aller Anträge, die abgelehnt wurden auf Nothilfe, wurden aus dem einfachen Grund abgelehnt, dass eine finanzielle Notlage schon vor der Pandemie bestand und eben die Nothilfe ja nur diejenigen fördern wollte, die eben pandemiebedingt in eine Notsituation geraten waren. Das heißt, 40% derer, die abgelehnt wurden, gehören zum Beispiel schon zu diesem prekär lebenden, in Armut lebenden Kreis der Studierenden. Deswegen halte ich das durchaus für realistische Zahlen.
Sie haben vorhin gesagt, Nudeln mit Ketchup. Jetzt kann man den Ketchup theoretisch noch weglassen. Am Wohnungsmarkt werden Sie vermutlich nicht so viel drehen können in den nächsten Zeiten. Das wird ja eher noch schlechter. Also, was muss sich ändern? Mehr BAföG, andere BAföG-Regeln, bessere Unterstützungen für alle Studierenden?
Das fasst es eigentlich ziemlich gut zusammen. Mehr BAföG und besseres BAföG und bessere Unterstützung für alle. Und dazu zählt eben, dass das BAföG zum Beispiel endlich elternunabhängig werden muss. Und vor allem aber auch, dass die Sätze an die Realität angepasst werden müssen. Denn wir sehen, dass ja jetzt gerade ein Gesetzesentwurf im Bundestag vorliegt. Und selbst nach dieser Erhöhung, die in diesem Gesetzentwurf geplant ist, wird selbst der Höchstsatz noch immer unter der Armutsgrenze in Deutschland liegen. Und das ist eigentlich schon ein ziemlich deutliches Zeichen, dass es einfach deutlich zu gering ausfällt, das BAföG.
Sagt Lone Grothea vom Freien Zusammenschluss von StudentInnenschaften. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Sehr gerne.